Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute wird es technisch. Wir erfahren, wie ein Lieferkettendemonstrator in der Textilbranche entsteht, warum man ihn benötigt und welche Vorteile er bietet, wenn er richtig funktioniert. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Mein heutiger Interviewpartner Steffen Seeger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sächsischen Textilforschungsinstitut und sein Schwerpunkt liegt in der Erforschung und Erstellung von intelligenten Produktionssystemen für die Textilbranche. Dabei spielen künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Datenerfassung und Verarbeitung natürlich eine Riesenrolle. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo Steffen, schön, dass du heute da bist und wir über so ein interessantes Projekt sprechen können.
Ja, hallo Eva, schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir wollen einfach direkt mal einsteigen. Wieso habt ihr diesen Demonstrator entwickelt und was steckt dahinter? Beschreib uns doch mal, damit wir uns ein Bild machen können.
Ja, also zunächst war der Ausgangspunkt für uns, dass in der Textilwirtschaft die aktuelle Situation an vielen Stellen noch so ist, dass letztlich in den Herstellungsprozessen immer mal wieder Fehler auftreten können und Prozesse eben nicht optimal laufen und dann letztlich Ausschuss entsteht oder Produkte nicht die Qualität erreichen, die sie brauchen, damit man sie eben zum guten Preis verkaufen kann. Und so eine Besonderheit der Textilindustrie ist, dass dabei sehr, sehr viele Schritte in der Regel von einem Ausgangsprodukt, also zum Beispiel einer Baumwolle oder einer Faserpflanze auf dem Feld, bis hin zum fertigen Produkt umzusetzen sind und es eben zwischen den direkten Beziehungen zwischen einem Vorlieferanten und jemandem, der dann dieses Zwischenprodukt verwendet, in der Regel wenig Transparenz über diese langen Lieferketten gibt. Es zeigt sich aber, wenn man wirklich solche wirtschaftlichen Potenziale nutzen möchte, um so eine Prozesse eben zu verbessern, ne? Also wenn der letzte merkt, da ist was schiefgegangen, passiert es im Moment meistens, dass das dann irgendwo einfach nur entsorgt werden kann. Wenn der aber zurückverfolgen kann, gibt es an vielen Stellen im Vorfeld nochmal auch Möglichkeiten, vielleicht dort Dinge anzupassen und dadurch eben solche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Und dieser Datenaustausch ist, oder diese Transparenz entlang von Lieferketten ist eben in der Textilindustrie ein Punkt, der noch großes Verbesserungspotenzial hat. Zum Zweiten gibt es auch für die Textilindustrie, aber auch für viele andere Branchen, die Elektronikindustrie zum Beispiel oder auch die Fahrzeugindustrie für batterieelektrische Fahrzeuge eben regulatorische Entwicklungen, die dazu verpflichten werden, dort zukünftig eben auch solche Lieferketten mit einem digitalen Informationsaustausch zu verbinden. Also vor allem über die Produkte, aber auch für solche Informationen wie der CO2-Fußabdruck oder Gefahrenstoffe oder Stoffe, die sozusagen vielleicht dann beim Recycling interessant werden. Also da ist dieser Hintergrund einmal diese europäische Entwicklung, dieser sogenannte European Green Deal mit den Zielstellungen eben dort Treibhausgase zu vermindern, Energieeffizienz zu steigern und auch so einen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu organisieren. Und da gibt es dann abgeleitete Verordnungen und Direktiven, unter anderem eben diesen digitalen Produktpass beispielsweise oder diese Richtlinie für Ökodesign, die eben auch für die Textilindustrie wichtig sind, wichtig werden. Zwar zunächst mal bloß die großen Unternehmen im Blick haben, aber da in der Textilindustrie die großen von vielen kleinen beliefert werden, trifft es quasi die kleinen dann auch, sag ich mal, weil die den großen Herstellern dann natürlich entsprechende Informationen zuliefern müssen. Und dieser Informationsmangel ist eben, wie gesagt, eine große Herausforderung und wir wollten einfach zeigen, welche Techniken gibt es denn dort schon heute einsetzbar oder beziehungsweise an welchen wird im Moment gearbeitet, um eben so einen Informationsaustausch zu organisieren.
Ja.
Und wenn man die einsetzen möchte, welchen Weg muss man denn dann als ein Unternehmen gehen, welche Vorbereitungen muss man treffen, was sind so die einzelnen Schritte oder Punkte, die man abarbeiten muss. Und das an einem ganz praktischen Beispiel mal aufzuzeigen, eben wirklich, wo man sich gut vorstellen kann, wenn man so ein Produkt herstellen möchte, wie kann man sowas vielleicht umsetzen. Und zum Schluss ist dieses Vorbereiten für uns oder dieses Umsetzen sozusagen ein Aspekt, der aus meiner Sicht wichtigste ist, aber dass daraus letztlich ein Angebot an Unternehmen besteht, sich eben bei unseren Partnern, die daran beteiligt waren oder auch mit beigetragen haben, eben auszutauschen, die eigene Situation da auch einfach mal anzusprechen, relativ niederschwellig drüber zu reden. Wo könnten Chancen auch für so ein Unternehmen liegen, so eine Lieferketteninformation zu digitalisieren und eben dann auch die Angebote unseres Zentrums zu nutzen, dass wir dort bei einigen Schritten begleiten können. Also das ist eigentlich sozusagen aus meiner Sicht der Kern dieses Lieferkettendemonstrators, dass es eben ein Angebot an Unternehmen gibt, sich mit diesen Dingen in Kontakt zu bringen und zu erkunden, welche von diesen Aspekten, welche von den Chancen bestehen denn auch für das eigene Unternehmen. Und vielleicht nochmal ganz praktisch, was haben wir uns dann ausgeguckt? Sozusagen, wir hatten uns dann so ein Produkt überlegt, also weil wir eben zeigen wollten, wie letztlich Technologien die Nachverfolgbarkeit in solchen Lieferketten erhöhen können. Ein so ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass man Objekte und Orte identifizieren kann. Und eine Technik, die man da einsetzen kann, sind so eine RFID-Tags. Und da haben wir uns gesagt, na, versuchen wir doch mal in unseren Beispielproduktionen so ein RFID-Tag herzustellen mit einem Leiterplattenträger, der auch recycelbar sein soll. Ja, wenn wir dort eigentlich so alle Aspekte dann aufzeigen können von der Produkt- und Verfahrensentwicklung, sozusagen von dem Produktionsschritten wie Umspulen von den Körnern, Verweben zu einem Band, Kaschierung, also mit Kupferfolie verpressen und zum Schluss auch strukturieren und bestücken, wo man also wirklich so ziemlich alle Gemeinheiten drin hat, die auch im realen Produktionsprozess vorkommen. Und unser Ziel war jetzt nicht, dann zum Schluss da eine funktionierende Produktion zu haben, aber aufzeigen zu können, an welchen Stellen gibt es denn dort Einsatzmöglichkeiten für welche Technologien. Und was wir auch selber viel gelernt haben, manches schmerzhaft, wo dann auch so die kleinen Teufelchen liegen, die das verhindern wollen, dass man da Erfolg hat. Aber ich denke, wir haben viele Dinge dort sozusagen auch aufzeigen können, wie man eben wirklich auch abwägen muss als Unternehmen, was ist eigentlich wirklich das Ziel, was ich erreichen möchte mit so einer Digitalisierung und dann zu schauen, dass man sich die Sachen rauspickt, wo man relativ schnell auch einen Nutzen davon realisieren kann. Und da gibt es einiges.
Okay, vielen Dank schon mal für den Einstieg. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter rein, denn wenn man das natürlich alles so zusammenstellt und diesen Demonstrator baut, dann kommt man ja auch an Herausforderungen. Und ich würde gerne wissen, welche Probleme so im Mittelpunkt standen bei der Entwicklung des Demonstrators. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, also zunächst mal, wenn man wirklich sozusagen von Null beginnt und sich mit diesen Themen beschäftigt, erschlägt dann natürlich auch erstmal die ganzen verschiedenen Technologien und Komplexität an Methoden, mit denen man da zu tun hat. Was wir dort relativ schnell erstmal in den Fokus genommen haben, ist zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich dieser Herstellungsprozess, welche Schritte sind dazu notwendig, also dort eine Analyse zu machen, wie ist der Materialfluss in diesem Prozess, also welche Stationen gibt es, welche Ausgangsmaterialien gibt es jeweils, welche Hilfsstoffe werden benötigt, welche Nebenprodukte entstehen oder Abfälle entstehen, was ist das eigentliche Produkt und wie geht dieses Zwischenprodukt dann sozusagen in den nächsten Schritt ein. Und das ist, sagen wir, die allererste wichtige Analyse, um zu schauen, sozusagen, welche Informationen man vielleicht dort erheben sollte und muss, auch welche Daten sozusagen vielleicht an den einzelnen Schritten irgendwo erfasst werden müssen, um dann eben ein Stück weit zielgerichteter schauen zu können, wo kann ich die denn herbekommen? Gibt es schon Zähler, gibt es schon Maschinendaten, die ich dafür nutzen kann? Muss ich dafür vielleicht irgendwo extra einen Sensor oder irgendeine Messmöglichkeit noch einrichten? Welche Informationen reichen mir auch für die gesteckten Ziele? Welche Ziele sind überhaupt sinnvoll? Also solche Fragen kann man, sag mal, an so einem Modell ziemlich gut analysieren. Und man kriegt auch ein gutes Gefühl, wo vielleicht Potenziale liegen können. Also sozusagen die Idee von der Kreislaufwirtschaft ist ja, dass wir eigentlich versuchen wollen, das einen Abfall zum anderen, zum Ausgangsstoff sozusagen, das anderen zu machen, wo im Moment aber manche noch gar nicht wissen, wer denn der andere sein könnte oder was man daraus tun kann. Und sozusagen da sind natürlich so eine Forschungsinstitute wie wir ein guter Partner, weil wir auch an vielen Projekten drüber nachdenken, was kann man mit solchen Produktionsabfällen machen. Das sind manchmal sogar die wertvolleren Abfälle, weil man dort ganz genau weiß, was drin ist. Wenn man sozusagen irgendwie aus einem Recycling Sachen bekommt, Da ist es manchmal so, dass eigentlich dort viele, viele Dinge drin sind und deswegen auch bestimmte Verfahren, das zu nutzen, vielleicht ausgeschlossen sind. Ne? Wenn man mal an Baumwolle denkt, wenn die mit Farben gefärbt ist, wo vielleicht irgendwo Chemikalien drin sind, die man eben nicht auf einem Feld wieder haben möchte, kann ich zum Beispiel schon mal nicht kompostieren oder kann zum Beispiel jetzt nicht was daraus machen, was dann vielleicht irgendwie in die Umwelt freigesetzt wird in großem Maße. Mhm. Also so eine Dinge kann man eben an solchen Sachen gut erkennen.
Ja.
So, der nächste Schritt ist dann, wenn man weiß, welche Daten man erheben möchte, also beispielsweise, dass man sagt, man möchte entlang so einer Logistikkette eben verschiedene Ereignisse erfassen.
Mhm.
Also wann ist das in welchen Produktionsschritt gegangen, um eben nachverfolgen zu können, zu welchem Zeitpunkt habe ich welches Material verarbeitet. Dann zu schauen, was gibt es denn dafür schon für Standards, um sowas zu machen. Und da hatten wir das große Glück, dass uns die Wertnetzwerke unterstützt haben, weil dort ja schon seit vielen, ja man kann sagen Jahrzehnten eigentlich ein Ökosystem entstanden ist, wie man solche Daten sinnvoll erfasst, wie man die kodiert und wie man auch über solche Lieferketten hinweg den Austausch organisiert und da sicherstellt, dass es letztlich auch alle was damit anfangen können. Weil das ist ja genau, in so einer Lieferkettentransparenz der ganz wichtige Punkt, dass ich eigentlich ohne weitere Hürden die Daten von Vorlieferanten, den ich manchmal vielleicht nur von einem Bestellportal oder sowas kenne, trotzdem nachnutzen kann. Und da helfen eben solche Standards wie dieser EPCIS, also für die so Logistik-Events, der dafür genutzt werden kann.
Ja.
Aber es gibt auch neue Entwicklungen, wie zum Beispiel diesen digitalen Link, mit dem man vielleicht zukünftig auch Informationen über Produkte zum einen in Produktionsprozessen, aber zum anderen vielleicht auch gegenüber Kunden zum Schluss austauschen kann. Und da sehe ich ein großes Potenzial eigentlich, dass man Markierungen, die man sowieso eben aufbringen muss, um Produkte verkaufen zu können, also der typische Barcode im Laden, eigentlich auch genutzt werden kann, um dann vielleicht Prozesse besser zu organisieren, diese wertvollen Stoffe, die vielleicht in Produkten drin sind, wieder zu gewinnen, indem man eben beispielsweise das nächste Recyclingunternehmen aufzeigt, wo man sowas dann wieder abgeben kann. Ja, und all diese Dinge praktisch umzusetzen, da ist dann noch die letzte Hürde. Wir hatten dann zum Beispiel an unseren Maschinen oder an so einer großen Presse gesagt, wir wollten eben gerne diese einzelnen Stellen, an denen Material zugeführt wird, unterscheiden können, damit wir eben erfassen können, welches Material ist eben gerade auf der Maschine gerüstet und wird dann verarbeitet.
Ja.
Naja, und da zeigt sich eben, dass da noch keiner dran gedacht hat, irgendwie, dass man das tun wollen würde. Und man muss dann erstmal Platz finden, wo man überhaupt den Kleber anbringen kann.
Okay.
Und der Kleber muss auch noch
kleben.
Sozusagen die Information halten können und ja. kleben. Und das, was wir auch gemerkt haben, ist gerade so QR-Codes oder sowas. Manchmal kann man es eben nicht anders als so ein bisschen irgendwie auf einer krummen Oberfläche abkleben. Und dann merkt man, da kommt es dann auch drauf an, was habe ich denn für ein Lesegerät, ob das damit noch zurechtkommt oder nicht. Also das heißt, sind jetzt eher, kleinere Anekdoten. Man sieht aber auch, gerade am Ausgang dieser Maschine ist uns das dann auch deutlich geworden. Im Prinzip verarbeitet die diese Eingangsmaterialien zu so einem langen Band. Und am Schluss steht eine große Schere, die das dann immer mal wieder in einzelne Stücken zerschneidet, die dann so eine kleine schiefe Ebene runterrutschen und sich quasi an so einer Materialausgabe sammeln. So, und da merkt man, wenn man das Ziel umsetzen muss, eben dort vielleicht auch wirklich so eine strenge Nachverfolgung machen zu wollen, dass man eben wirklich weiß, welches Stück ist in welcher Meter aus diesem Ausgangsmaterial,
ja.
dann ist dieser Schritt einer, den ich irgendwie verändern muss, weil ich nicht mehr weiß, wenn die so wild durcheinander fallen, welches ist denn nun das
eine.
Sozusagen die Reihenfolge von den Stücken gewesen. Ja. Also das sieht man dann, wenn man wirklich davor steht und sagt, wenn ich das jetzt genau wissen will, muss ich halt gucken, kann ich meinen Prozess umstellen, also indem ich es schnell rausnehme, aber da löst man manchmal Sicherheitsmechanismen aus. Die Maschine bleibt dann stehen. Also alles so eine Dinge, die einem bewusst werden, wenn man es wirklich eigentlich vor Ort dann sich anguckt. Deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, aber genauso wichtig ist eigentlich zu wissen, wofür tue ich das?
Ja.
Und dann zu entscheiden, muss ich das wirklich so genau machen oder reicht mir nicht eigentlich wirklich für die Charge beispielsweise so eine Zuordnung. Und die kann ich vielleicht auf ganz andere und einfachere Weise machen.
Hm. Hört sich ein bisschen an wie Sendung mit dem Haus, wo man dann durch die Produktionsstätte geht und immer sieht, wie die Stücke weiterverarbeitet.
Ja, in gewisser Weise ja, weil wir ja auch aufzeigen wollen, sozusagen, was wirklich dort Stolperfallen sein können.
Ja.
Ja, an manchen Stellen haben wir da auch bewusst ein bisschen übertrieben. Also man wird das vielleicht nicht mit dieser Stringenz irgendwo wirklich im realen Produktionsprozess umsetzen, weil es dann auch einfach zu teuer wird.
Okay.
Aber man kann daran lernen, was sind die Punkte, auf die man wirklich achten muss und wie kann man auf eine Art und Weise rangehen, dass man solche Irrwege vielleicht vermeiden kann. Und da ist ein wichtiger Punkt eigentlich genau zu wissen, was möchte ich mit erreichen und welche Potenziale möchte ich mir damit erschließen. Und da kann man dann eine ganze Menge an, sag mal, Aufwand auch abwägen. Ist das sinnvoll, das so fein zu machen oder mache ich es lieber mit einer Methode, die dann eben diesem Ziel auch angemessen ist.
Ich würde dich bitten, einmal vielleicht noch mal so ein bisschen Best-Practice-Beispiele zu nennen. Hast du da vielleicht eins vor dir sozusagen, was du mit uns teilen kannst?
Ja, also aus meiner Sicht, wenn man sich dem Thema wirklich ohne Vorkenntnisse nähert, sehe ich eigentlich den allerwichtigsten Schritt, dass man erstmal seine eigene Lieferkette analysiert. Also von wem beziehe ich Ware, um meine Produkte herstellen zu können? Mhm. Wie verarbeite ich die? Wie entstehen oder welche Produkte entstehen daraus? Und ein Stück weit, wie werden die von den Kunden, die es dann kaufen oder verwenden, weiter benutzt, verarbeitet oder auch irgendwo verwendet?
Mhm.
Und dann mal drüber nachzudenken, was haben die denn vielleicht für Schwierigkeiten? Ne? Müssen die vielleicht irgendwo Dinge für uns aufwendig zusammenstellen oder irgendwo Dokumente erstellen? Wo liegen auch Risiken für uns, wenn da mal was nicht stimmt? Also müssen wir eine Wareneingangskontrolle machen? Könnte die für uns einfacher sein, wenn wir vielleicht schon Markierungen auf solchen Zulieferungen haben, die wir vielleicht einfach nur noch zuordnen müssen, weil wir schon im Bestellprozess vielleicht viele Dinge vorbereiten konnten? Also so eine Betrachtung hilft eigentlich sehr, erstmal zu erkennen, an welchen Stellen habe ich denn durch eine Digitalisierung vielleicht wirklich eine Chance, Arbeitsprozesse zu vereinfachen oder Pflichten, die ich erfüllen muss, wie Lieferdokumente, Zolldokumente, so eine Sachen oder eben dann zukünftig diese Produktpässe zu erstellen, eben mir dort das Leben ein bisschen einfacher zu machen, indem ich diese Daten sauber erfasse und vielleicht solche Dokumente dann eben automatisch generieren lasse. Ja, und da muss ich aber dann neben dem Management von den Warenströmen eben auch ein bisschen darauf achten, dass diese Daten entsprechend gut weitergegeben und verarbeitet werden können. So, und dann aus meiner Sicht der nächste Schritt nochmal zu versuchen zu verstehen, wo liegen denn Risiken in meiner Lieferkette? Also wenn jetzt irgendwo gerade für die, also viele Textilbetriebe ist das ein wichtiges Thema, wenn die Terminaufträge haben und das sind die meisten in einer modebezogenen Industrie, aber auch in die Zuliefererindustrie für Fahrzeugbau und ähnliches. Die haben halt ziemlich starke Vorgaben, dass bis zum Tag X irgendwie das bestellte Produkt geliefert sein muss. Und wenn sie das nicht schaffen oder nicht die Qualität liefern können, dann bedeutet das wirklich entweder Vertragsstrafen oder auch manchmal Einbußen im Preis, den man erzielen kann. Und deswegen ist es dort wichtig, frühzeitig zu erkennen, ob eben beispielsweise die Produktion im Plan liegt oder wenn jetzt mal ein Problem auftritt und merkt irgendwie jetzt, oh, diese Charge lässt sich nicht verwenden, welche Alternativen habe ich denn und wie kann ich jetzt vielleicht trotzdem noch sozusagen mein Ziel schaffen. Und eben wenn man das so ein bisschen weiß, nochmal zu priorisieren, welches sind davon die, die mir am meisten wehtun oder die ich am liebsten verändern möchte. Und daraus dann Ziele und Maßnahmen abzuleiten, um zu schauen, wie kann ich mit den Risiken umgehen. Das Beste ist, ich werde los. Das Zweitbeste ist, ich kann vorbeugen. Das Dritte ist, ich kann versuchen abzumildern, wenn sie eintreten. Und der letzte Punkt, den man sich dann nochmal anguckt, ist eben zu schauen, wenn es irgendwie eingetreten ist, wie kann ich dann vielleicht noch sinnvoll damit umgehen. Also das, sag mal, ist ein so ein wichtiger Punkt, um zuerst mal zu verstehen, an welchen Stellen müsste ich was tun. Und dann zweiter wichtiges Werkzeug, würde ich sagen, ist eben diese Materialflussanalyse zu machen, zu schauen, was sind die Ausgangsstoffe, Nebenprodukte, wer könnte daran Interesse haben, wo liegen eben auch die Potenziale von solchen Digitalisierungsschritten. Und dann weiß man eigentlich schon mal ziemlich gut, sozusagen an welchen Stellen man was umsetzen möchte. Und da würde ich dann empfehlen, nutzt die Angebote von den Mittelstand-Digitalzentren. Da gibt es viele, viele auch Spezialwissen und Experten, die sozusagen dort wirklich einen ganz einfachen Einstieg geben können und weiterhelfen können. Okay, wie könnte man so ein konkretes Problem letztlich angehen und dort auch sinnvolle Umsetzungsschritte machen? Weil denen hilft wiederum, wenn man eigentlich schon ein bisschen genau weiß, wo man hin möchte und welche Ziele man da erreichen will. Also das würde ich den Leuten mitgeben wollen, weil diese Potenziale wirklich für jedes Unternehmen aus meiner Sicht individuell andere sind. Man kann sich inspirieren lassen, aber zum Schluss muss man es selber wirklich auch leben und umsetzen. Und da hilft es einfach, die eigenen Schwierigkeiten ein bisschen zu vereinfachen bzw. zu lösen.
Okay, super. Herzlichen Dank. Ich habe noch, ich habe noch eine Frage. Und zwar, weißt du, ob es Weiterentwicklungen geplant sind zu eurem Demonstrator?
Ja, also wir hoffen, dass wir sozusagen dann nochmal eine Verlängerung auch bekommen können und dann nochmal ein paar nächste Schritte gehen können. Zum einen ist diese Entwicklung zu dem digitalen Produktpass eine, die eben ja immer noch läuft und für die Textilindustrie dann auch im nächsten Jahr so weit kommen soll, dass er entsprechend wirklich zu konkreten Anforderungen sozusagen ausgearbeitet ist. Das werden wir weiter verfolgen und wollen auch dort, weil wir eben, also unsere Partner vor allem auch aus den Bereichen des Textils kommen, aber auch die Entwicklung in anderen Branchen für uns interessant ist. Also wie gehen Automobilindustrie da dran oder die Batteriehersteller, wie machen die das?
Ja.
Also da wollen wir weiter dranbleiben, diese Entwicklungen sozusagen auch analysieren und dann so aufbereiten, dass wir eben den Unternehmen da ein Update geben können und auch aufzeigen können, welche Schritte sollten sie vielleicht schon zeitig genug tun, damit sie dann darauf vorbereitet sind. Also das ist ein so ein großes Thema. Und ein zweites, was ich sehe, ist, dass auch gerade sozusagen in der Technologieseite eben Dinge entstehen in diesem Bereich der sogenannten Datenräume, was also ein Konzept ist, um zwischen Unternehmen Daten auszutauschen, eben für Überproduktionsprozesse oder sozusagen auch solche Messdaten zu den entsprechenden Energieaufwänden, die man in der Produktion hatte beispielsweise. Und da haben wir eben, weil es damals noch nichts Besseres gab, sozusagen eine Lösung umgesetzt, auf die wir zurückgreifen konnten. Und diese Technik ist aber jetzt mittlerweile so weit, dass man dort schon die ersten auch wieder Demonstratoren von anderen Projekten sehen kann.
Okay.
Und da ist die Idee, sowas aufzugreifen und zu schauen, ließe sich dann sozusagen das auf unsere Probleme in unserem Lieferkettendemonstrator anzuwenden. Also das ist noch eine Idee, wo wir dann auch hoffen, da vielleicht irgendwie das ein Stück weiterbringen zu können. Also um da ein Beispiel zu geben, wir hatten halt einen so einen Anwendungsfall, den wir da aufzeigen wollten, wo wir gesagt haben, könnte man vielleicht zukünftig, wenn man das alles gut automatisiert hat und sich die Daten alle verschaffen kann, vielleicht sogar eben auf Produktionschargen hinweg unterbrechen, wie groß wirklich dann eben so ein Ausstoß in der Produktion gewesen ist. Also Beispiel, wenn ich eine Solaranlage habe oder eine Windkraftanlage habe, die ich nutzen kann, um meine Produktion auch mit zu betreiben, dann könnte es ja davon abhängen, wann ich das mache, ob ich da sozusagen, also welchen Aufwand ich da habe. Man könnte sich überlegen, Unternehmen, die vielleicht schon an ihrem Limit sind, könnte man ein Angebot machen, dass sie eben vielleicht statt Zertifikaten eben ein bisschen mehr für die Produkte bezahlen, aber dafür dann welche bekommen, die eben tatsächlich weniger auch an Ausstoß verursacht haben. Also könnte eine Idee sein. Aber was ich dazu bräuchte, ist, ich müsste erstens mal meine Energieverbräuche in der Produktion wirklich einem eigenen, also dem einzelnen Produkt oder einer einzelnen Charge zuordnen können.
Ja.
Und ich müsste, wenn ich irgendwie dafür Energie selber zukaufe, natürlich wissen, welchen Mix habe ich denn da gerade verwendet. So, und das kann im Moment, kann man das vielleicht so irgendwie für, sagen wir, deutschlandweite Statistiken sich verschaffen, aber manchmal auch erst im Nachgang. Aber solche Datenräume könnten vielleicht zukünftig die Möglichkeit bieten, dass man das wirklich automatisch quasi im Produktionsprozess noch als Datum mit abruft und dann sagen kann, okay, die Charge hier ist eben eine, die hat besonders wenig CO2 erzeugt. Und da könnte man, wie gesagt, sich dann überlegen, nutze ich das, um irgendwie vielleicht meine Produktion so zu organisieren, dass ich insgesamt weniger CO2-Ausstoß habe oder wenn ich das kann, ne? Manchmal kann ich ja sagen, ich produziere vielleicht an bestimmten Stellen und mache in den anderen Zeiten irgendwo Arbeiten, die dann vielleicht nicht so viel Energie brauchen. Manchmal kann ich das aber nicht, aber trotzdem würde ich dann erstmal eine Chance haben, irgendwo dort zumindest auch auszurechnen, was sind denn wirklich Effekte, die ich da erwarten könnte. Aber sind erstmal wirklich Beispiele, wie man so eine Technik nutzen kann. Es gibt mit Sicherheit noch jede Menge Anwendungen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Aber das ist ja auch das Ziel, eigentlich den Unternehmen dort auch Anregungen zu geben. Und mich freut es dann immer, wenn man sich dann mal eine gewisse Zeit später nochmal trifft und dann sagt ein Unternehmen, also danke für das Gespräch damals, wir haben dann jetzt dies und jenes gemacht.
Genau.
Und haben dadurch eigentlich einen großen Effekt auch erreichen können.
Ja. Steffen, das war super informativ. Ich würde sagen, an mancher Stelle Deep Dive, aber genau die, die sich damit beschäftigen, werden das sehr gut verstehen. Und für alle anderen werden wir gleich noch mögliche Kontaktaufnahmen zur Verfügung stellen, sodass sie sich direkt mit dir in Verbindung setzen können oder den Weg über uns gehen können.
Sehr gern.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, dass, wie man so sagt, schreit nach 2.0. Also wenn es die Weiterentwicklung gibt, dann bin ich sicher, wir hören uns nochmal.
Sehr gern.
Okay, dann mach's gut und hab noch einen schönen Tag.
Danke, tschüss.
Und damit verabschiede ich mich und sage bis bald, Ihre Eva Vera Ritter. Wenn Sie jetzt Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht. Schreiben Sie uns eine E-Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Wir beantworten Sie gern. Unter www.wertnetzwerke.de finden Sie weitere Termine. Schauen Sie vorbei und melden Sie sich an. Wir freuen uns auf Sie. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.